Oh, die German Beach Tour ist wieder zurück. Genauso das frisch geschwebelte Kölsch. Aber es ist die Zeit des Jahres, ja, die, sind wir ehrlich, am meisten Spaß macht.
Auch weil der Top 53 Sport-Podcast in Deutschland euch heute nicht nur einen, sondern direkt zwei EM-Fahrer verkünden wird. Für den letzten müsst ihr wirklich die gesamte Episode dranbleiben. Breaking News bei uns im Podcast, dass es das auch noch geben darf. Und dann, wie Ben gerade schon gesagt hat, dreht sich natürlich viel im zweiten Teil der Episode dann um die German Beach Tour, was ein Start in Düsseldorf, sowohl sportlich als auch das Ganze drumherum.
Ja, wir haben uns natürlich auch noch über die anderen EM-Nominierten unterhalten, die dann jetzt schon rausgekommen sind oder eben nicht rausgekommen, weil sie halt nicht mitfahren. Aber ja, deswegen ist das dann auch schon eine runde Episode geworden, mit der ihr dann jetzt auch viel Spaß haben dürft. Und ich freue mich, euch dann wieder auf der GBT zu sehen.
Der kommt an!
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Wait after! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig.
Mittwoch 10:53, herzlich willkommen zurück nach einer frischen Folge von eurem geschwärmelten Kölsch. Letzte Woche noch Late Night Edition, heute sehr, sehr früh unterwegs. Und hallo, Bengt.
Also, wenn kurz vor 11 schon sehr, sehr früh ist, dann weiß ich auch nicht, wo wir uns hinbewegen. Aber ja, wir sind tendenziell wieder ein bisschen in normaleren Fahrwassern als letzte Woche unterwegs.
Na, für uns ist, also 10:53 ist schon früh für uns. Jetzt tu mal nicht so, als ob wir plötzlich jetzt immer um 9 oder so aufnehmen.
Nee, ich sag ja auch nicht, dass wir um 9 aufnehmen. Ich sag nur, dass 11 jetzt nicht mehr zwingend früh ist. Also klar, ist eine unserer früheren Zeiten. Aber ja, ich sehe schon, wo du hin willst. Aber das Wochenende hast du gut überlebt und da auch mit ein bisschen früher dann tatsächlich?
Das früher habe ich nicht verstanden, aber ich hab's gut überlebt. Ich habe aber heute...
weil du ja früh aufstehen musstest immer.
Ja, das stimmt. Wobei ich finde, vom Schlafmangel ging's dieses Wochenende wirklich. Weil wir haben ja unser kleines Juhe-Feeling im Office gehabt, weil wir, glaube ich, zu 13 oder 14 bei uns im Office gepennt haben. Ich weiß gar nicht, Ja, wir haben richtig viele Luftmatratzen aufbestellt. Und dann war da quasi so jedes einzelne Office-Zimmer belegt. Und da dachte ich am Anfang so kurz, mal gucken, ob man da dann wirklich viel Schlaf bekommt. Aber nö, also ich fand's schlaftechnisch echt ein sehr, sehr solides erstes German Beach Tour-Wochenende. Und war dann aber heute, weil du meintest ja, glaube ich, hast heute irgendwann um 9:30 geschrieben, so von wegen, jo, lass heute gerne Vormittags-Podcast aufnehmen. Da muss ich ehrlich sein, lag ich gerade noch im Bett und habe mir ein bisschen NBA am Morgen reingezogen. Also heute ist so mein erster, in Anführungszeichen, entspannter Morgen, weil ich ja gestern noch Uni hatte und Montag relativ früh raus musste, weil ich arbeiten musste. Deswegen ist heute mein langsamer Mittwoch mal und ist auch nicht so viel los.
Ach, aber das mal ein Leben, das hätte ich gerne, weil ich musste schon wieder um 8 Uhr aufstehen, weil noch ein Techniker reingekommen ist. Ich hatte bislang noch kein Internet und das sollte heute Morgen gefixt werden. Und wirklich gestern, ne, so ein wirklich netter Mensch von Handwerker, vereinbart mit mir einen Termin um 17 Uhr, kommt einfach nicht. Und das war der Handwerker für die Klingel. Und Klingel, ja gut, brauche ich, also... Ja, mein Gott, braucht man schon.
Ja, wäre schon wichtig, wenn man eine Klingel hätte.
Ja, und wenn man dann halt die Ansage kriegt, okay, morgens zwischen 8 und 12 kommt der Internet-Dude, so ja, wie soll ich denn wissen, wann er da ist, wenn er nicht klingeln kann? Deswegen, also ich musste halt wirklich, weil ich dann um 7.30 Uhr eine SMS bekommen habe mit der Nachricht, okay, in 21 Minuten ist dein Techniker da, stehe ich halt um 7.51 Uhr vor der Tür. Wann kommt der Pisser? 8.40 Uhr. Ich stand eine Stunde heute Morgen draußen und habe auf diesen Kacktechniker gewartet, weil ich keine fucking Klingel habe, weil der Dude gestern einfach nicht gekommen ist um 17 Uhr. Also das ein kleiner Rage in Richtung Handwerkerleben.
Ich kann da direkt mitragen, weil also für diejenigen, die sich denken, gut, was für ein Pisser, der darf heute bis 9 irgendwie ausschlafen. Ich habe gestern, glaube ich, meine Peak Handwerker-Performance abbekommen. Ich habe in Stuttgart gepennt. Und dann hat es um 5.50 Uhr, und also ich kann das wirklich, 5.50 Uhr, es war ziemlich genau 5.50 Uhr, weil ich natürlich sofort auf mein Handy geguckt habe, hat es einen Knall gegeben und einen Lärm gegeben. Und dann haben die einfach wirklich, also gefühlt 2 Meter von unserem Zimmer aus angefangen, Rohre aufzuschneiden. Es war so laut, ich meine, das ist nicht übertrieben, man konnte sich quasi nicht mehr unterhalten und es war 5.50 Uhr. Und dann habe ich natürlich sofort hier erstmal mein Google angeschmissen. Man darf das anscheinend ab 6 Uhr. Also sie waren trotzdem 10 Minuten zu früh. Ich bin jetzt nicht der Allmann, der dann da rausgeht und dann irgendwie so rumheult. Aber was ich da nicht verstehe, und ich weiß, ey, Handwerker, ich habe da größten Respekt vor, du bist ja natürlich wach, weil du kannst da nicht mehr schlafen. Die haben von 6 bis 7 Uhr diesen Krach gemacht und dann waren sie einfach wieder leise.
Ja.
Also warum denn? Gib mir doch bitte noch 2 Stunden mehr Schlaf und dann mach um 8 Uhr Krach und dann ist es immer noch sehr, sehr früh. Aber um 5.50 Uhr, meine Fresse, das war vor allem nach so einem Wochenende, wo du quasi nicht geschlafen hast, ich mich Dienstag gefreut habe, ein bisschen länger mal ausschlafen zu können. Und dann wirst du um 5.50 Uhr von irgendwelchen Rohrverlegern wachgerüttelt.
Ja, das schwieriges Thema, um das so zusammenzufassen. Aber natürlich trotzdem großen Respekt für das Handwerk an sich und dass es da auch Leute gibt, weil also wenn die da um 5.50 Uhr stehen und Krach machen, dann wissen wir ja auch, wann die dafür aufstehen müssen. So, das soll natürlich auch
100%, nicht 100%
runterfallen. Aber ja, also gut, und man steckt ja auch nicht in diesen Abläufen drin, ne? So, warum die das dann jetzt um 5.50 Uhr machen müssen, vielleicht dann müssen sie da Rohre aufknipsen, weil um 5.50 Uhr halt noch keiner kacken geht und die dann nicht von einer braunen Wulst überrascht werden. Aber ja, das ist natürlich trotzdem suboptimal gelöst, um das so zu formulieren.
Ich finde es halt vor allem spannend, 5.50 Uhr in so einem, also natürlich, du musst auch Rohre in irgendeinem Innenstadtwohngebiet also verknacken, das ist mir schon auch klar, dass du die nicht die ganze Zeit da irgendwie liegen lassen kannst. Ja, wahrscheinlich gibt's, also es wird sicher sehr viele gute Gründe für diesen Termin gegeben haben und da werden sich Leute was dabei gedacht haben. Für mich war es der maximal falsche Termin.
Ja, kann ich verstehen. Aber nach den Bad News des Morgens, lass dann noch einfach auch vielleicht mal ein bisschen rübergehen zu guten Nachrichten. Welchen DFB-Spieler wollen wir verkünden?
Ich find's gut, dass du es jetzt schon quasi vorneweg nimmst, weil wir als Top 53 Sportpodcast in Deutschland sind natürlich auch, also quasi Teil der DFB-Kampagne.
Mm.
Und
no Cap.
Zwinker. Cap und No Zwinker. Deswegen, mir ist egal, wir können den inhaltlichen Themenpunkt gerne jetzt abarbeiten. Wir können die Leute aber auch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Das musst du mir sagen.
Dann spannen wir sie noch auf die Folter und liegen das hinten raus. Aber also grundsätzlich diese DFB-Kampagne, einfach nur geil, ne? Ich finde es wirklich herausragend gut, dass da Spieler so vollkommen random an verschiedensten Stellen gedroppt werden und da so ein bisschen Adventskalender-Ostereiersuche draus gemacht wird.
Ich bin zutiefst überrascht vom DFB, weil all das, was der DFB in den letzten, jetzt sagen wir mal, 3, 4, 5 Monaten im Hinblick auf diese EM macht, scheint durchdacht und funktioniert auch einfach. Und das sind so Verben und Adjektive, die ich eigentlich nicht in Verbindung mit dem DFB gesagt hätte. Aber Mann, entweder haben die wirklich einen Königstransfer für ihre Marketingleitung, für ihre Marketingabteilung gefunden, oder da hat irgendjemand den Laden auf links gedreht. Aber also ich finde die Idee herausragend. Du schaffst das wirklich quasi eine Woche vor Kadernominierung und wir reden über eine Kadernominierung. Ja, ich weiß, für Fußballfans ist das schon was Großes, aber den normalen Deutschen juckt jetzt eigentlich nicht, ob Spieler 20 jetzt da mit zur EM fährt oder nicht. Weißt du, also wir sind ja jetzt nicht der normale Deutsche, sondern wir sind ja ein bisschen näher in der Materie drin. Aber durch dieses Herangehen hast du ja komplett das ganze Land sofort abgeholt, Mann. Dadurch, dass du es auch so auf verschiedene Kanäle aufsplittest, so jetzt hat das Fernsehen mal einen bekommen, jetzt hier gestern wurde bei uns in Nagold in einem Bäcker Chris Führig verkündet.
Wo ist Nagold?
Ja, bei uns hier Stuttgart um die Ecke. Also es macht schon Sinn, aber dadurch, dass du es jetzt ja nicht irgendwie sagst, gut, du gibst halt irgendwie 16 Influencern jeden Tag ein, was natürlich auch teilweise gemacht worden ist, aber du schaffst es eben sehr, sehr gut, irgendwie alle medialen Wege zu bespielen, deswegen, ey, Chapeau DFB, finde ich eine geile Art und Weise.
Ja, muss ich auf jeden Fall auch sagen. Also du nutzt halt vor allem auch deine Reichweite, um die mal ein bisschen ans normale Volk zu verteilen. Dass es halt jetzt nicht nur Calcio Berlin und Worldwide Wohnzimmer sind, sondern dann halt auch einfach Chris Führig, der von einem Bäcker announced wird, oder Manuel Neuer, der über eine Dachdeckerin dann, glaube ich, announced wurde. Das ist schon ganz cool und auch mal kreativ. So, das ist halt wirklich einfach kreativ. Ich bin halt gespannt, wenn am Ende 22 da sind und die Panik losgeht, Kacke, haben wir einen vergessen? Warte, hat irgendwo nicht noch so ein 80-Follower-Account irgendwen geleakt und wir haben dann einfach verpasst, wir haben nicht geteilt und dann ist es halt so diese Ostereiersuche und dann weißt du nicht mehr, wo welches liegt und irgendeins vergisst du immer.
Ja, ich bin ja gespannt, ich glaube gar nicht, dass sie alle 23 über den Weg machen, weil dann müssten sie ja heute und morgen wirklich, also müssten sie ja noch 10 oder so rausknallen, weißt du?
Weil ich glaube, also Stand jetzt bei unserer Aufnahme sind wir bei 12 Spielern.
Okay.
Der 12. war Kimmich und ich glaube, morgen soll offizielle Kader bekannt
werden. Ja, morgen ist also offiziell.
Morgen ist dann PK. So, das heißt, wir kriegen jetzt stündlich nochmal die nächsten Spieler aufs Tableau geklatscht. Einen davon übernehmen wir natürlich für euch. Gar kein Problem.
Was ich mich auch frage, also jetzt mal das Cap ausgenommen bei uns, weil wir also werden euch wirklich gleich einen verkünden. Warum haben das noch nicht viel, viel mehr gemacht? Ich finde der Gag-Faktor geht fast ein bisschen unter, weil rein theoretisch könnte jetzt ja jedes x-beliebige kleinständische Unternehmen hingehen und sagen, ja, wir wurden auch vom DFB aufgetragen und verkünden jetzt Nationalspieler XY. Ja. Ich finde, es gibt sehr wenig Fakes davon. Also ich hätte gedacht, dass das viel, viel schneller geht. Natürlich gibt es so diese obvious Fakes. Wie oft habe ich schon gehört, dass Heiko Westermann jetzt wieder mit dabei ist, weißt du?
Ja, ja.
Aber
Postillon also, hat ja auch Mats Hummels announced.
Ja, aber gerade solche, also wir werden jetzt ja gleich noch um eine Personalie Mats Hummels, Leon Goretzka oder so reden. Was glaubst du, wie das eingeschlagen wäre, wenn jetzt, keine Ahnung, der Bäcker aus Hinterdupfingen jetzt sagt, ey, Leon Goretzka ist dabei und die ziehen das genau gleich auf wie bei Chris Führich. Natürlich wird das dann nicht repostet vom DFB, weil die wissen gut, das ist fake, aber gerade bei so Personalien, wo es am Scheideweg ist, ob der jetzt mitfahren darf oder nicht, hätte ich gedacht, dass da vielleicht der ein oder andere Faker schneller drauf aufspringt und da eine große Storyline draus machst. Weil das würde ja einschlagen. Stell dir vor, jetzt würde irgendein großer Influencer würde sich hingehen, macht sich ein bisschen Mühe und das ist ja wirklich so eine 1-Stunden-2-Stunden-Arbeit. So wir aus Spontan-Sicht setzen uns einmal in unser Büro, machen einen coolen 60-Sekunde und verkünden, dass Leon Goretzka mit dabei ist. Das würde funktionieren.
Safe, absolut. Also 2 Minuten später hattest du es bei Sky in deren tollen Blau, wo es dann da verkündet wird. Überraschung, Leon Goretzka doch dabei. Wen ich da halt perfekt sehen würde, wäre so TV Total, die ja sowieso ein bisschen auf Satire aber, unterwegs sind.
Ja, aber denen würde man es nicht glauben, weißt du? Also uns würde man es nicht.
Ja, nein, du kannst, TV Total ist eine Satire-Sendung, die werden das ja nicht.
Ja. Du kannst auch nicht einem Böhmermann das Ding geben und sagen, ja gut, verkünde mal. Da würden es die Leute auch nicht abnehmen.
Ja, also gerade bei so Personas am Scheideweg, das stimmt, das ist so, aber naja, also wäre auf jeden Fall möglich gewesen, so ein Monte. Monte hätte hergehen können und sagen, yo, Leon Goretzka kommt mit.
Ja.
Aber ja, das ist natürlich auch ganz gut, dass es dann trotzdem so funktioniert. Ich fand's aber auch sowieso spannend, weil es wird ja nicht alles vom DFB repostet. Ne? Du hast da ja wirklich auch immer nur vereinzelt irgendwas in der Story drin. Und wenn da jetzt so Sachen wie von Calcio Berlin dann bei denen geleakt werden, dann findest du es nicht beim DFB. Aber es ist ja trotzdem irgendwie offiziell. Und deswegen, ja, ist das alles durchaus spannend. Aber naja, so möge es sein. Ich finde die Art und Weise der Nominierung cool. Klar, ein bisschen Hate gab es dafür, aber den kriegst du immer, wenn du dir irgendwas überlegst. Und ich finde, das haben die richtig gut gemacht.
Ach, also ich finde, und der Hate, den du bekommst, der hält sich jetzt ja wirklich in Grenzen. Jetzt, wenn du es mal vergleichst mit anderen DFB-Aktionen, die wirklich schon so maximal auch nach hinten losgegangen sind. Und jetzt gerade der DFB hat sich auch in der Außendarstellung in den letzten Jahren wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Also natürlich war es auch sportlich nicht gut, aber auch einfach diese ganze Kampagne rund um, wir lassen uns nicht den Mund verbieten, hier dieses Ding, was so maximal nach hinten losgegangen ist, diese ganze Fehde rund um Hansi Flick mit der Trainerentlassung, zufällig ganz zum Zeitpunkt, wo die deutsche Basketballnationalmannschaft gerade Weltmeister wird. Weißt du, du hattest so viele Kleinigkeiten, die wirklich nicht gut waren, einfach auch in der medialen Wirksamkeit. Und das ist jetzt ein Schritt in die richtige Richtung und schürt einfach auch nochmal so ein bisschen, ey, ich weiß, du willst irgendwie diese Sommermärchen 2006 rekapitulieren und das ist auch ein guter Ansatz, weil da war sehr, sehr viel Gutes dabei. Ich finde, der DFB ist auf einem sehr, sehr guten Weg dahin, weil auch das ist wieder eben, du holst irgendwie alle mit ins Boot, du machst das zu einem Thema und also aber auch ohne das irgendwie jetzt medial aufbauschen zu wollen, weil es ist ja nicht so, dass Sky jetzt plötzlich jedes Mal eine Sondersendung dazu sendet, wenn jetzt Joshua Kimmich obviously im EM-Nationalkader ist, sondern es ist halt immer so ein kleiner, ey, wie so eine Mini-Push-Nachricht, die du halt reinbekommst und du sagst, ey, guck mal hier, XY ist wieder mit dabei, deswegen, nee, ich find's auch sehr gelungen. Und was ich mir auch gedacht habe, dadurch, dass ich ja auf Twitter sehr, sehr aktiv bin und gerade auch so hier so Fabrizio und Florian Plettenberg, ey, dieser Tweet, wo Florian Plettenberg diesen Bäcker aus Nagold repostet hat und dann so diese Sources say, also Bäckerei Nagold XY, Joshua Kimmich will be part of the EM-Kader from Julian Nagelsmann, das war schon ein kleiner Schmunzler. Weil, also ja, es ist ja ernst gemeint.
Ja, ey, du, absolut. Also Florian Plettenberg hat seine Insider in Nagold und die werden schon wissen, wo das herkommt. Der hat nur seriöse Quellen, der Mann. es ist schon wirklich auch einfach gut. Meine Lieblingsnominierung war tatsächlich von Chris Führich, von Peter Schilling, anmoderiert wurde.
Das war Maxi. Also Maxi
Mittelstädt. Ah ja, klar, Maxi Mittelstädt. Warte, wie wurde Führich nochmal?
Ja, Führich war der Bäcker in Nagold.
Ja, okay, gut, nee, stimmt. Nee, ich meinte Maxi Mittelstädt, der ja auch die Bude gemacht hat. Also der die Bude gemacht hat, die dann mit Major Tom bedudelt wurde. Und deswegen fand ich sehr passend, dass sie dafür dann auch Peter Schilling rein ins Boot geholt haben. Günther Jauch hat, glaube ich, Instagram-Formate noch nicht verstanden, weil der hat es tatsächlich geschafft, eine 1:1-Kachel einzusenden, wo alle anderen im 9:16-Format unterwegs sind. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gewollt war, weil dann hast du ihn auch mit einer Bratkartoffel aufgenommen hat. Und Jonathan Tah, der das alles eröffnet hat, der war ja auch einfach großartig, weil da wusstest du ja am Anfang wirklich nicht, okay, verarschen die mich jetzt oder geht da halt ein Altenpfleger also wirklich zu Oma Lotti und verkündet, dass Jonathan Tah im DFB-Kader dabei ist. Aber obwohl, nee, der erste war sogar in der Tagesschau. Wer war denn das nochmal?
In der Tagesschau wurde
Schlotterbeck.
Wurde Schlotterbeck, genau. Da dachte ich auch kurz, ja. Da dachte ich, Tagesschau ist jetzt plötzlich, also Fußball-Insider, weil die haben ja quasi auch das relativ groß aufgezogen und das einfach als Feedpost rausgehauen. Und dann hat das Ganze ja so ein bisschen seinen Lauf genommen. Nee, ich bin also, natürlich bin ich gespannt, wer mitfährt, aber ich freue mich heute wirklich drauf auf die Art und Weise, was sich DFB dann noch einfallen lassen hat, um das dann irgendwie publik zu machen.
Ja, um dann am Ende aber auch einen fehlenden Namen dabei zu haben und das ist Mats Hummels und da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist bodenlos.
Ja, ich hab gerade schon gesagt, dass ich so ein bisschen, zwiegespalten bin, was die Nominierung angeht. Also alles, was ich jetzt sage, ist schon mal vorher gequotet. Ich finde es auch bodenlos, dass Hummels nicht mit dabei ist. Ich finde aber, dass in der öffentlichen Diskussion wir uns trotzdem schon nochmal bewusst werden müssen. Wir reden über, meiner Meinung nach, Innenverteidiger Nummer 4 in dieser deutschen Nationalmannschaft. Egal, wie gut jetzt Hummels gegen Mbappé war, Hummels wäre in keiner Welt für mich ein Startelf-Spieler, weil die Innenverteidigung für mich mit Rüdiger und Tah gesetzt ist. Und Hummels wäre für mich auch nach dieser Saison, und klar, nennst jetzt VfB-Brille, Hummels ist für mich hinter Anton. Waldemar Anton hat eine viel, viel bessere Saison als Mats Hummels gespielt und den würde ich auch noch in einer Nationalmannschaft vor ihm sehen. Heißt, wir reden über Innenverteidiger Nummer 4, aber natürlich müsstest du meiner Meinung nach Hummels über einem Koch nominieren. Aber nur noch mal so, um das so ein bisschen einzuordnen, es ist jetzt nicht so, dass plötzlich Jonathan Tah nicht mitfährt.
Nee, genau. Also du hast halt in meinen Augen Tah, Rüdiger, Anton in der Innenverteidigung gesetzt. Und dann kommt halt ein Dreier-, Vierer-Gespann, dann halt irgendwie aus eben auch einem Waldemar Anton, einem Nico Schlotterbeck, einem Mats Hummels. Und also über die gesamte Saison gesehen hat Mats Hummels nicht so heftig performt. So, der hat jetzt Richtung Ende dann halt in der Champions League aufgedreht. Dortmund hat auch mit einem Mats Hummels gegen Leipzig verloren. Und das war für die Ligatabelle gar nicht mal so ein irrelevantes Spiel. So, wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre Mats Hummels der neue deutsche Sergio Ramos und der wird uns jetzt zum EM-Titel köpfen. Ja, er hatte zwei richtig gute Spiele gegen PSG dabei. Und das finde ich auch, dass das Grund genug gewesen wäre, ihn mitzunehmen. Und vor allem ist er ja auch einer, der so eine Rolle angenommen hätte als vierter IV, der dann irgendwo sich eingeordnet hätte, dem Team ja aber trotzdem einfach unfassbar viel mitgeben kann.
Ja, aber anscheinend ja nicht.
Alles gespielt hat.
Aber anscheinend ja nicht, weil was ist denn? Ja, aber das ist doch der Grund, der durchsickert, dass er Hummels nicht mitnimmt, weil das vielleicht irgendwie so ein kleiner, also ein Robin Koch wird sich auf die Bank setzen und nicht murren. Da sind wir uns einig. So, das ist der klassische Roman Weidenfeller, Kevin Großkreuz 2014. Ja. Ich will das Hummels nicht absprechen, weil ich eigentlich auch, also ich schätze Hummels vom Typ so ein, dass der sich auch schon irgendwie im Dienst der Mannschaft stellt. Aber das, also ist ja der einzige Grund für mich. Was gibt's denn sportlich, was eher für Robin Koch als für Hummels spricht? Die sind dann schon auch, also, wenn wir über die Peak reden, dann ist Hummels natürlich noch besser. Robin Koch hat, ich habe nichts von dem mitbekommen, auch um mal ehrlich zu sein. Deswegen, ich tue mich da schwer.
Ja, und also, klar ist jetzt der Hate, gerade was die Personalie Hummels angeht, ein bisschen auch was die Personalie Goretzka angeht, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sehr groß und da ist ja dieses Morin-Okay-Leistungsprinzip. Ey, 96% der Leute, die sich da über das fehlende Leistungsprinzip beschweren, die haben nicht ein Premier League-Spiel von Robin Koch gesehen. So, die wissen nicht, was dieser Mann diese Saison geleistet hat. Und ich zähle mich da dazu. So, ich kann das nicht beurteilen, ich kann das nicht beantworten, wie gut oder wie wenig gut er dann jetzt war.
Und Robin, Robin Koch spielt in Frankfurt Bank.
Genau. Deswegen haben sie kein Premier League-Spiel von dem gesehen. Es ist, echt? Ist das aber,
ziemlich sicher. Aber auch, weil ich es gestern natürlich gegoogelt habe.
Ja, gut, ich wollte schon sagen, aber der ist doch aus Leeds gekommen, oder?
Ja.
Ja, ja, okay, gut. Ach so, ja gut, er ist ja auch gerade noch ausgeliehen. Okay, das ist, aber gut, perfekt. Du siehst, ich habe auch viel Robin Koch.
Das sagt sehr viel über die Saison. Das sagt sehr viel über die Saison von Robin Koch, ja.
Mhm, mhm. Ja, aber also Frankfurt halt auch eine relativ blinde Saison gespielt. Naja, egal, das ist ein anderes Thema. Ja, Hummels wär okay gewesen, ihn dabei zu haben. Aber naja, mein Gott, dann ist es jetzt so. Und auf der 6 bin ich sehr glücklich damit, mit meinem Hot-Take, Bengt, der labert immer nur Scheiße, was das der in den Raum wirft, das kommt nie rein, wolltest du mal wieder einfach nur irgendwas sagen, um was zu sagen, ja, Leon Goretzka, natürlich kommt er mit.
Ja, also im Nachhinein gut, dass ich nicht gewettet habe, ich habe Yannick instant geschrieben, als ich die Pavlovic-Nominierung gesehen habe, dass er sich von seinem Zwanni schon mal verabschieden kann.
Ja. Schade, dass ich nicht auf den Trophy gegangen bin, aber.
Ja, für dich, du hättest nochmal 50 mehr nehmen können.
Es hätte aber auch sein können. So, das war schon auch, das stand auf der Kippe. Also, da hätte Leon Goretzka schon auch noch mitkommen können.
Ich sehe es auch in dem Fall, sehe ich es anders als Hummels. Also, ich bleibe dabei, dass ich lieber Goretzka dabei gehabt hätte als Pavlovic. Aber das ist, wie gesagt, und auch da reden wir um Mittelfeldplatz Nummer 4, weil für mich sind Kroos und Andrich gesetzt. Dann kann, ja. Also ehrlich gesagt, über Pascal Groß kann ich nicht viel sagen, aber ich fand den im DFB-Dress eigentlich auch immer okay. Der ist für mich so eine Ebene und dann schwebt da immer noch irgendwie ein Ilkay Gündogan rum, der noch nicht so richtig seine Position gefunden hat. Also wir reden
und
auch
über...
Und noch nicht nominiert ist, aber davon gehe ich mal aus, dass der Kapitän schon irgendwie dabei ist. Deswegen, also wir reden auch da ähnlich wie beim Hummels-Szenario um einen Platz 4, Platz 5 so in der Rangliste, was die Position angeht. Aber ja, ich glaube, da kann man sich sportlich streiten. Ich finde es auch dahingehend geil, dass Nagelsmann quasi Leistungen belohnt, weil wenn du jetzt nur die Leistungen, also in der Blase siehst, dann war Pavlovic besser die letzten Wochen als Goretzka. Aber Goretzka, mein Gott, das ist halt auch wieder, ja, also wenn wir jetzt wieder hier über Mentalität oder ja, einfach eine Marke reden, dann kannst du Goretzka, finde ich, schweren Herzens zu Hause lassen. Aber ja, das, also macht jetzt die EM nicht arg viel schlechter, bloß weil Goretzka nicht dabei ist.
Ja, ist halt so ein bisschen das Thema, dass diese Position einfach überbesetzt ist, aber das hatten wir schon hinlänglich diskutiert, den Punkt brauchen wir jetzt nicht nochmal wieder rausholen. Ich glaube halt, dass durchaus ein Spiel hätte entscheiden können und wenn er im Rückspiel gegen Real Madrid dabei gewesen wäre und dafür gesorgt hätte, dass die Bayern weitergekommen wären, dann wäre er dabei gewesen. Also ich glaube durchaus, dass es da auf Messerschneide stand und ich weiß natürlich nicht, was da die Kommunikation zwischen Leon Goretzka und Julian Nagelsmann gewesen ist, aber man hat ja nach Spielende schon auch eine relativ lange Kameraeinstellung auf Leon Goretzka gesehen, wie der halt sehr, sehr niedergeschlagen auf der Bank sitzt. Ich glaube, der wusste auch, dass es seiner EM-Nominierung nicht gerade gut getan hat, dass er in einem Halbfinalrückspiel nicht eingesetzt wird.
Ich will also, das jetzt wieder ins Blaue reingefragt, aber also Nagelsmann, Goretzka, konnten die miteinander in Bayern?
Boah, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das weiß ich überhaupt nicht.
Weil das ist ja dann auch schon so, wenn du über diese Position redest, also Position 4, 5 und du wirst auf jeden Fall jetzt kein Startelf-Spieler sein und das sind weder Goretzka noch Pavlovic, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass Nagelsmann dann vielleicht eher den mitnimmt, mit dem er keine persönlichen Dinge schon im Vorhinein irgendwie hatte. Das ist jetzt einfach nur ins Blaue reingeraten. Ich habe keine Ahnung, ob die sich mögen oder nicht. Aber auch da, natürlich machen die Medien das jetzt ein bisschen größer, als es ist. Wir reden um Mittelfeldspieler 5, 6 so. Also diese Kategorie. Ja. Und das wird am Ende nicht das Zünglein an der Waage sein. So, wir werden auch ohne Goretzka die Möglichkeit haben, Europameister zu werden.
Er wird nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Und wir müssen sowieso gucken, wer die Nummer 19 kriegt, weil tendenziell ist es derjenige, der uns dann zum Europameister schießen kann. Vielleicht kommt Mario Götze ja noch mit. Das wäre ja mal was. Aber spielt, glaube ich, auch bei Leeds. Habt ihr auch kein Premier League-Spiel von gesehen diese Saison.
Okay, gut. Dann, wen wollen wir verkünden?
Ja, komm. Dann machen wir die Nummer 2 in Deutschland, oder?
Gut. Marc-André ter Stegen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist dabei.
Du kommst mit.
Du kommst mit.
Herzlichen Glückwunsch. Ist eine Riesenüberraschung. Also Marc, darfst dich herzlich freuen. Wir laden dich dann auch gerne als Gast nächste Woche ein, damit du vorbeikommst und einmal über deine Nominierung sprichst und vielleicht auch so ein bisschen über deine Rolle im DFB-Team. Das wäre doch was.
Ja, die Rolle, die wird sich dann noch zeigen, aber ich finde es, also ja. Also am Ende kam Julian Nagelsmann auch auf uns zu und meinte so von wegen, dass er an Marc nicht vorbeikommt. Er ist für ihn der beste Torwart der Welt nach Manuel Neuer. Auch ja. Ein bisschen bitter, dass Manu jetzt gegen Real quasi dieses Wahnsinnsspiel hatte, aber auch daneben gegriffen hat. aber auch daneben gegriffen hat. Deswegen, lieber Marc, schön, dass du dabei bist. Und ja, dann haben wir quasi auch noch diese Nominierung durchgebracht. Liebe Plettenbergs, liebe Fabrizio Romanos der Welt, springt da drauf. Marc-André Ter Stegen will be a part of the EM Euro Squad 2024 from the Germany. Congratulations.
Here we go, können wir, glaube ich,
sagen. Here we go.
Ja, Marc-André Ter Stegen, 12 Points. Aber ja, das so viel dann dazu. Und ich glaube, dann haben wir auch die größten Namen einmal abgehandelt. Also klar, da wird jetzt noch ein Kroos kommen, da wird noch ein Gündogan kommen. Da wird, Müller? Kommt Müller mit?
Ja.
Ja, da wird also noch ein Müller kommen. Bin ich auch sehr sicher. Florian Plettenberg hat schon geleakt, dass Dennis Undorf auch dabei sein wird. So, entsprechend. Das ist schon. Aber meistgelikter Kommentar darunter, den finde ich auch sehr gut. Was soll die Scheiße? Lass die DFB doch einfach mal ihre Kampagne machen.
Ja, richtig so. Ohne Witz. Das ist jetzt auch wieder die Plättis und Romanos der Welt denken jetzt, sie müssten da irgendwie gegengehen und zapfen jetzt auch nochmal ihre Insiderquellen an. Aber nicht jeder kennt halt den Bäcker in Nagold, ne?
Ich wollte gerade sagen, Florian Plettenberg hat mal eben das Örtliche rausgeholt und jeden Bäcker in ganz Deutschland einmal abtelefoniert, um rauszufinden, dass Dennis Undorf dann dabei ist. Ja, aber genau. Sind wir mal gespannt, was sie sich da jetzt für uns kommenden 24 Stunden noch ausdenken, bis dann offizielle Kaderbekanntgabe ist. Aber bis dahin können wir mal auf ein letztes Wochenende zurückschauen, weil die German Beach Tour ist gestartet.
Ja, lass einmal kurz Fußball abhandeln. Und dann machen wir hinten raus. Wir müssen einmal kurz Abstiegskampf in der Bundesliga machen, weil das schon, also es spitzt sich mal wieder zu. Und trotzdem, ich kann ja mal so ein bisschen aus meiner POV erzählen. Ich hatte ja quasi Samstagmittag sogar frei und hätte mir die Konferenz angucken können. Hab's dann nicht gemacht, weil Köln zu dem Zeitpunkt, wo es quasi spannend gewesen war, 2-1 hinten war und auch ich einer derjenigen gewesen bin, der keinen Cent mehr auf den FC gewettet hätte in diesem Spiel.
Ja.
Und dann war bei uns ein bisschen Ballerbuden-Trouble und dann habe ich meine erste Ballerbudenschicht in der Phase geschoben und kam dann zurück und habe auf mein Handy geguckt und sehe nur 3-2 und denke mir so, ja, da, wahrscheinlich sind die Tore wirklich wieder so 90. und 94. Minute gefallen. Mhm. Natürlich war es dann auch so. Deswegen habe ich mir im Nachhinein kurz gedacht, die Konferenz hättest du gerne gesehen mit einem Buschi, der da wieder sein Mikrofon zusammenschreit. Aber ja, wir können jetzt drüber reden, weil ich glaube, du bist auch so Kategorie schöner Sieg für den FC, aber am Ende wird's nichts bringen.
Ach, 100%, Köln geht runter. So, da muss ja alles zusammenkommen, damit die noch irgendwie in die Relegation rein können. Wäre nicht verkehrt, weil dann spielen sie gegen Düsseldorf. Das wäre halt was, wenn du da tatsächlich Rhein-Derby das erste Mal seit 2017, glaube ich, in der Bundesliga warst.
Vor allem in der Relegation, Mann. Das wäre also.
Ja. Dann, und vor allem Relegation ist ja auch einfach immer Flutlichtspiel, ne? Also du hast die Spiele ja einfach immer abends um 20 Uhr irgendwann. Und normalerweise so eine Hochsicherheitsspiele. Macht schon Sinn, warum die immer um 13:30 oder um 15:30 angepfiffen werden. Aber ey, ich nehme das gerne mit und würde mich darüber sehr freuen. Aber ja, so Köln muss 3 Tore auf Union Berlin aufholen, die selbst halt nicht gewinnen können. Union spielt gegen Freiburg, kann schon sein, dass sie verlieren. Köln spielt gegen Heidenheim, wenn die es gewinnen, dann maximal mit einem Tor mit einem Tor Unterschied. Union muss dann halt mit 2 Treffern zu Hause gegen Freiburg verlieren.
Es ist nicht unmöglich. Ja, also natürlich, ja, es ist nicht unmöglich. Und ich würde, und das habe ich auch mit Philipp schon abgeklärt, der Freiburg-Fan ist, das Gute ist, für Freiburg geht's noch um was. Die werden auf jeden Fall tryharden, weil da geht's eben noch um Europa. Union zu Hause, und das ist ja, also, jetzt, wie gesagt, ich habe das hier mal bei meinen 6 Kölsch gesagt, das war auch natürlich so ein bisschen damit versehen, dass ich jetzt nicht viel mit Union anfangen kann und ich eigentlich nicht der bin, der sagt, Kult-Union ist so toll, so wegen mir könnt ihr gerne mal Relegation spielen oder dann in dem Fall also direkt runtergehen. Aber ich glaube, man, die werden sich hoffentlich oder leider wahrscheinlich auch zusammenreißen beim letzten Spiel. Ich glaube schon, dass Köln in Heidenheim gewinnen kann, weil dann sind wir wieder beim Punkt Heidenheim, für die geht's um nichts mehr, natürlich um den geilen Saisonabschluss.
Stimmt nicht. Auch für die geht's noch um Europa.
Also, ja, aber dann sind wir wieder beim Thema Dortmund müsste Champions-League-Sieger werden und...
Nee, Leverkusen muss einen Pokal holen. Dann ist Platz 8 ja europäisch. Also Leverkusen ist gerade noch im Pokal mit dabei. Und wenn Heidenheim gewinnt und Freiburg verliert, also Heidenheim hat eh schon das bessere Torverhältnis, dann ist Heidenheim 8. Und die werden einen Teufel tun und jetzt die Saison schon abschreiben.
Nein, das glaube ich auch gar nicht. Heidenheim würde zu Hause eh nicht abschreiben, aber es ist... Also für Köln ist es ja nicht unmöglich in Heidenheim zu gewinnen, das will ich sagen. Also es gibt für mich schon ein realistisches Szenario und ich werde da Samstag auch schon drauf gucken, aber natürlich ist es sehr, sehr schwierig und dann einmal noch über den glorreichen BVB, der geschworen hat.
Warte kurz, wenn wir das Spiel dann zusammen haben, da dann einfach noch ein kurzer Take zu. Ich finde es einfach geil, dass diese beiden Spiele zwei Fernduelle sind. Also, dass du halt wirklich das Fernduell um den Relegationsrang hast mit Union gegen Köln und das Fernduell um den achten Platz mit Freiburg gegen Heidenheim.
Ja, dass
also,
du quasi beides halt, in beiden Spielen entscheidest. Ja.
Genau, das ist ganz cool. Aber ja, Arbeitsverweigerung BVB.
Vor allem, also ich verstehe auch nicht, also ich kann das nachvollziehen. Du kommst von einem absoluten Highlight, spielst Champions League Halbfinale in Paris, gewinnst das, aber dann stell dich doch bitte nicht danach hin, und das haben sie ja alle gemacht, wie wichtig jetzt denn diese beiden letzten Bundesligaspiele sind, so von wegen bla bla bla, wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung hier machen. Und dann guckst du diesen Kader an, der da gegen Mainz auf dem Feld steht und denkst dir schon, okay, spannend. Und dann wirst du halt einfach in 45 Minuten 3-0 einmal gerupft und Dortmund hat dann nicht einmal die Möglichkeit, irgendwie dieses Spiel zu gewinnen. Das finde ich halt von der Herangehensweise schwierig. Also ich finde es generell sportlich schwierig, weil natürlich weißt, das ist ein maximaler Eingriff in den Wettbewerb, Mann. Weil die anderen beiden mussten eben gegen Dortmund spielen, als es für den BVB auch noch ein bisschen mehr ging. Deswegen finde ich schade. Ich glaube aber trotzdem, um da auch wieder direkt ein bisschen Luft rauszunehmen, Mainz hätte sich gerettet. Weil Mainz von den dreien das beste Team ist.
Ja, und also sie sind ja auch noch nicht safe durch und haben am letzten Spieltag jetzt nochmal Wolfsburg vor der Nase.
Aber Pole Position.
Ja, absolut. Also Mainz hat wirklich die allerbesten Karten, weil für Union, haben wir ja gerade schon angesprochen, geht's gegen Freiburg und Bochum darf auswärts in Bremen ran. Ja, es ist auch noch nicht unmöglich, dass Bochum noch in die Relegation geht, weil die das schlechteste Torverhältnis von allen da unten drin haben. Aber ja, also wenn man ehrlich ist, reiht sich das Spiel ja aber auch nur in der Auf- und Absaison von Borussia Dortmund ein. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die in jedem Spiel bei den 100% waren, die sie letztes Jahr gebraucht hätten, um Meister zu werden. Also das war ja auch schon sehr häufig sehr schwierig, was da auf dem Platz stattgefunden hat. Und klar, es wurde viel durchrotiert. Aber es war ja trotzdem auch eine schlagkräftige Truppe.
Ja, aber es geht ja schon auch um die Art und Weise. Also wenn du gegen Mainz, und ich will Mainz nicht zu nahe treten, nach einer halben Stunde 3-0 hinten liegst, dann
läuft was falsch.
Läuft wahrscheinlich irgendwas falsch, ja.
Ja, vor allem als Borussia Dortmund. Also das ist schon durchaus schwierig und deswegen darf da auch zu Recht gerüffelt werden. Ich gucke gerade, okay, ich war mir nicht ganz sicher, ob Matteo Morey jetzt sein Comeback gegeben hat, auch auf dem Feld in der Bundesliga, aber nee, der hatte schon mal wieder gespielt. Ja, aber es ist grundsätzlich sehr, sehr fragwürdig, dieser Auftritt von Borussia Dortmund.
Gut, dann ein abschließendes GG an Holstein Kiel und an den FC St. Pauli, die es geschafft haben. Das haben wir auch relativ früh so vorhergesagt, dass das dann auch so passieren wird. Können wir uns mal auf die Schulter klopfen?
Ja, und also fairerweise muss man ja auch einfach sagen, die Konkurrenz war zu dämlich. Also der HSV hätte wirklich Chancen gehabt, da auch mitzuhalten. Da waren viele Spiele dabei, die haben liegen lassen, so dass sie jetzt halt den Aufstieg gegen Paderborn verspielen. Sorry, da habe ich auch einfach kein Mitleid, weil wenn du da jetzt mit 58 Punkten ins Rennen gehst und am letzten Spieltag, muss ich jetzt gerade nachgucken, das habe ich nicht auswendig auf dem Schirm, aber mein Kicker lädt gerade nicht. Haben sie Nürnberg vor der Brust und Düsseldorf gegen Magdeburg. So, beides ähnliche Aufgaben, aber du willst halt diese Hoffnung haben, du willst halt irgendwie Druck ausüben auf die Düsseldorfer, wenn du dann halt mal in der fünften Minute in Führung gehst und dafür darfst du nicht in Paderborn verlieren. So, selbst schuld, also wirklich kein Mitleid mit dem HSV.
Nö, aber also für die ist es doppelt bitter, weil das St. Pauli jetzt aufsteigt und eine Liga höher geht und... Saison 65 zum Aufstieg gereicht hätten. Das ist jetzt ja, also als HSV ist es schon ja dein Anspruch, irgendwie am Ende da über 60 Punkte zu stehen.
Über 60 Punkte auf jeden Fall, aber wurde ich tatsächlich am Wochenende von meinem Podcast-Kollegen Felix auch korrigiert, dass ich dachte, okay, das ist jetzt gar nicht so eine starke Zweitligasaison gewesen. In den letzten Jahren, also es gab wirklich selten mal einen Meister, der mehr als 67 Punkte gehabt hat. Also das ist schon... dass sich da regelmäßig oben auch bekriecht wird. Und ja, wenn du es dann halt nicht schaffst, dann wird es nächste Saison tendenziell nicht einfacher. Also klar, das wurde auch über diese Saison gesagt mit, okay, Hertha kommt runter, Schalke kommt runter, aber guck dir mal bitte an, was die für eine Saison gespielt haben. Wenn du siehst, Pauli und Holstein gehen hoch und Fortuna Düsseldorf geht in die Relegation, ja, dann hätte der HSV es in der Hand gehabt, auch mit hochzugehen. Aber So ist es. Und jetzt ist Holstein Kiel der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein. Und das ist historisch.
Yes, das ist historisch. Gut, dann können wir wegen mir gerne den Fußball zumachen und ein bisschen über unser Wochenende reden.
Ja, okay, gut, ich mache den Fußball vielleicht damit zu, dass die zweite Liga jetzt halt wirklich gottlos langweilig geworden ist. Da kannst du dir den 34. Spieltag komplett schenken. Für niemanden geht es mehr um etwas, außer für Wiesbaden und Hansa Rostock. Die prügeln sich noch um Rang 16, so Rostock auf 17, Wiesbaden auf 16, ein Punkt dazwischen. Aber ansonsten alles entschieden. Abstieg, Aufstieg, Relegation, da ist halt nichts mehr zu rütteln. So, und deswegen, naja, gut. Aber ja, letztes Wochenende war tatsächlich geil für den Tourstart, würde ich einfach mal so zusammenfassend beginnen. Ja.
Wette auf diesen, also auf dieses zweite Mai-Wochenende zu bekommen, wo du ja wirklich einfach würfeln könntest, was das Wetter ist. Weil Mai ist ja dann auch schon wieder so der kleine Bruder vom April. Aber wir hatten da wirklich vier Tage einfach perfektes Wetter. Auch perfekte Bedingungen dadurch, dass der Donnerstag quasi sogar losging mit diesem Feiertag. Die Quali war so gut besucht wie noch nie. Also das Ding war zu 85% ausgelastet an einem Donnerstagabend mit einfach nur, also geisterkrank, im positiven Sinne geisterkrank gestörten Menschen, die sich da einfach Donnerstag schon eine hervorragende Zeit gemacht haben. Und dann hat sich das Ganze übers Wochenende einfach nur hochgeschaukelt. Mit natürlich meinem Lieblingsmoment Samstagabend, als mein Mr. Brightside das erste Mal geknallt hat und Düsseldorf es instant angenommen hat. Gebeutelt in einem geilen Finalsonntag, der dann auch wettetechnisch fast das Beste war, weil es da dann auch wirklich so richtig schön geknallt hat. Und dann auch einfach, keine Ahnung, insgesamt, also wir können ein bisschen über Zahlen reden, es war on location das bestbesuchteste Event, es war im Stream der beste zahlenmäßige Stream, den wir auf der GBT außerhalb von Timmendorf hatten. So, du hättest dir diesen Start wahrscheinlich nicht besser ausmalen können.
Nö, absolut. Und vor allem für den Start war es halt wichtig, dass du da dann mit so einem Banger reingehst, ne? Weil wir erzählen jetzt auch nichts Neues, wenn wir sagen, dass nächstes Wochenende nicht ganz so geiles Wetter ist und wir da den Pakt mit dem Teufel halt für eingegangen sind, dass wir das zweite Wochenende fürs erste geopfert haben. Aber ey, genauso willst du halt rein, ne? Also Düsseldorf hat uns das Bier leer gesoffen. So, wir waren an Tag 3 einfach bierleer und sie haben einfach alle Trikots schon instant ausverkauft. Also das ist ja auch einfach krank, ne? Also wir haben die anderthalbfache Menge des Kontingents der letzten Saison an einem Wochenende verkauft. Ja. Und das ist halt wirklich heftig. Also da auch sorry an alle, die sich jetzt noch ein, habe ich jetzt gelernt, Candy-Trikot kaufen wollten. Weil es ja auch so witzig, ne? Ich kriege nichts mit. Also
für ja, natürlich, mich wir auch.
Bis Montag das Bubble-Trikot. Aber da hat Olaf mich dann im Magazin drauf hingewiesen, nee, ist es nicht das Candy-Trikot? Ich so, hä, hier steht doch Bubble-Trikot, was ist das jetzt? Aber ihr habt das Ding dann spontan mal eben umgetauft. Ja, und es ist einfach geil zu sehen, dass dieses Produkt und Format so angenommen wird.
Und ich finde auch, also dadurch, dass du jetzt den Pakt mit dem Wetter eingehst, ich finde es genau richtig, dass das erste Wochenende mit gutem Wetter war und ich glaube, jetzt weiß jeder, was er daran hat und das wird auch bei, in Anführungszeichen, schlechtem Wetter funktionieren. Und es ist ja nicht so, dass es jetzt vier Tage durchregnen wird, das ist ja nicht, es wird ein bisschen kühler sein, es wird mal der ein oder andere Schauer runterkommen, aber ich bin mir sicher, dass wir es auch an diesem zweiten Wochenende hinkriegen, da eine geile Fez zu feiern. Und ich bin mir auch sicher, wenn du den einen oder anderen fragen würdest, der ist vielleicht auch ganz froh, dass er sich dann nicht wieder vier Tage bei also gefühlten 30 Grad da auf die Tribüne setzen muss und sich einfach den nächsten Sonnenbrand holen wird. Deswegen, ich habe auch maximal Bock auf das zweite Wochenende. Aber was mich dann, also ich habe damit gerechnet, dass es wieder gut losgehen wird. Aber als ich dann so diese Masse und Menge gesehen habe, das hat sich schon noch mal mehr angefühlt als im letzten Jahr. Und dann auch gerade so, was die Nachfrage angeht, man, es sind so viele mit Merch von uns rumgerannt, es sind so viele mit Trikots rumgerannt. Also das ist ja auch das, was Olaf immer erzählt hat, so das Wachstum ist nicht linear, sondern es ist wirklich exponentiell. Also es ist einfach jetzt nicht irgendwie eine Verdopplung, sondern gefühlt eine Vervierfachung von dem, was wir im letzten Jahr auf der Tour gesehen haben. Und es macht einfach so viel Lust auf all das, was da jetzt noch kommt.
Ja, plus eins, damit kann man es, glaube ich, einfach unterschreiben und zusammenfassen. Die Stimmung vor Ort war ja auch einfach überragend gut. Also hat sich ja auch alles immer so ein bisschen aufgebaut und das muss ich auch sagen, haben wir dieses Jahr einfach auch ganz gut hingekriegt. So, ich bin Sonntag nach Hause gegangen und ich hatte keine Kopfschmerzen und noch Stimme. Also das war wirklich gut. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, nicht einmal hinbekommen, dass ich Sonntagabend unzerscheppert zu Hause gelandet bin. Und entsprechend hat das richtig gut funktioniert. Wir haben Anne ja auch eingearbeitet als die neue Moderatorin dann on location. Und auch das hat sehr gut funktioniert. Also die macht da auch einen Top-Job. Hatte noch mal ein bisschen Kontakt mit ihr, so klar sind da noch ein, zwei Sachen, wo sie sich dann einfach erstmal noch reinfinden muss, aber das ist ja auch vollkommen normal. So, die hat ihre ersten 5, 6 Spiele dieses Wochenende gemacht und macht das dafür schon absolut top. Und die kriegen wir über den Sommer auch noch das ein oder andere Mal zu sehen und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ja, und wenn du Sonnenbrände angesprochen hast, ich habe es tatsächlich geschafft, unverbrannt aus dem Wochenende zu kommen. Also keine Kopfschmerzen, Stimme und braun. Ich war tatsächlich einfach braun und nicht rot.
Was, glaube ich, schon auch damit zu tun hat, dass du weniger Zeit auf dem Court verbracht hast. Also,
und dass ich mich eingecremt habe.
Und wahrscheinlich das. Ich finde, das habe ich ja auch schon letzte Woche erzählt, ich habe mich ja in Wien quasi einmal taktisch verbrannt, um mir so meine Vorbräune zu holen. Aber hab's jetzt übers Wochenende auch relativ gut gemacht. Aber auch das hat damit zusammen, oder das hängt damit zusammen, dass wir nicht so viel in der Sonne sind wie jetzt die normalen Zuschauer, weil wir eben da oben in unserem Container sind. Und da kommt nicht so viel Sonne hin. Und ja, ihr müsst mir jetzt nicht erzählen, dass hier so Spiegelungen, man wird trotzdem braun, weil ich bin auch gut braun geworden und man hat gesehen, dass ich jetzt das Wochenende viel draußen war. Nö, aber also das fand ich schon auch gut. Und weil du Anna angesprochen hast, ich finde auch, die hat einen Top-Job gemacht. Mein Highlight war trotzdem, liebe Damen und Herren.
Ja, das stimmt. Aber gut, da sieht man ja auch einfach, wo sie gelernt hat.
Ach, klar.
Und aus welcher Branche sie kommt. Und das ist vollkommen fein. Ich hätte jetzt gedacht, wenn du auf ein Highlight vom Wochenende ansprichst, dann kommst du auf was anderes zu sprechen, weil ich habe an dich gedacht, als ich mir Heike in den Arm genommen habe.
Du hast an mich gedacht, als du Heike in den Arm genommen hast?
Ja, um zu dancen, weil du mir ja auch die ganze Zeit vorgeworfen hast, ich hätte das noch nie unter Beweis gestellt, dass ich ein Standardtänzer bin.
Das habe ich mal ganz, ganz zu Beginn dieses Podcasts gesagt, als du mir irgendwo in Folge 3 erzählt hast, dass du guter Standardtänzer bist. Seitdem ich dich dann schon die letzten Jahre immer auf der German Beach Show gesehen habe, habe ich da jegliche Fragezeichen in meinem Kopf, also sind da gestrichen worden. Ich war mir sicher, dass du das nailen wirst. Aber ja, es war ein geiler Moment, weil ich es live auch gar nicht gesehen hatte, weil wir da irgendwie, glaube ich, gerade Pause hatten oder vielleicht war das auch gerade meine Ballerbodenschicht. Auf jeden Fall, ich habe mir dann die Clips aber angeguckt und ja, also not even close, dass ihr da die Besten wart.
War denn not even close, dass wir da die Besten waren?
Ja, also es gab ja noch die anderen, die so ein bisschen dazu getanzt haben und da wart ihr ja schon, also es war not even close, dass ihr die Besten wart.
Ach so, also ich, das hört sich so an, nee, nicht mal ansatzweise habt ihr es geschafft, da die Besten zu sein, aber du meinst es andersrum.
Nein, ich meine es im positiven Sinne, not even close.
Ah, okay, ja, okay. Na gut, dann nehme ich das an, vielen Dank, aber
hey, das auch, heißt doch auch, wenn du
an Heike.
Wenn du, hey, not even close heißt doch in meiner Übersetzung, es war nicht mal knapp.
Ja, not even close.
Ja gut, du bist mein, ich werde nicht international gegen dich angehen.
Ich hätte da jetzt, wenn du das so sagen willst, auf by far, weil ja, das okay. Ist ja die Besten war. Aber naja, anderes Thema und GGs an Heike, die für so einen Spaß auch immer zu haben ist, ne? So, die sich dann auch darüber freut und das als DVV-Schiedsrichterin, das ist nicht selbstverständlich, das muss da auch mal gesagt sein.
Ja, aber ihr habt die Hütte da zusammen abgerissen. Nee, und auch generell fand ich.
Ich glaube auch.
Ich bin gespannt, weil da habe ich, also, aber das war auch zu erwarten, dass das am ersten Wochenende noch ein bisschen Zeit braucht. Ich bin gespannt, also was werden denn die GBT-Songs 2024? Weil man muss ja schon ehrlich sagen, 2023 waren es, also es waren jetzt an dem Wochenende, genau, aber das waren jetzt ja auch an diesem Wochenende wieder die ähnlichen Songs, aber das muss ich wahrscheinlich auch alles erst einspielen. Da ist noch so ein bisschen so ein kleines Fragezeichen hinter. Und ja, ich war, also als Mr. Brightside das erste Mal funktioniert hat, da, also der Weg wird weitergegangen. Ich freue mich, dass Philipp Huste jetzt auch am kommenden Wochenende dabei ist. Und werde dann auch quasi, also ich werde mich dafür einsetzen, dass Philipp Huster immer als letztes einläuft. Also das muss ja.
Damit das Publikum weiter bangen kann.
Genau, damit das Publikum weiter bangen kann. Ich hoffe, dass der DVV das irgendwie mitmacht und da nicht irgendwie auf irgendwelche Statuten beruft. Aber das sollte eigentlich klar gehen. Oh nee, und dann machen wir weiter, den Mr. Brightside auf der Tour 2024 zu etablieren.
Und dann müssen wir aber uns tatsächlich mal darüber unterhalten, wo wir anfangen, Mr. Brightside zu spielen. Weil ja, fängst du an mit Jealousy oder fängst du an mit Coming out of my cage and I've been doing just fine. Weil da singen die Leute dann ja schon mit und dann im Zweifel mit Jealousy geht dann ja der erste Punkt los. Wenn es dann so Jealousy, duff, Musik aus und dann das Publikum halt weitergrölen, dann ist geil.
Ja, so macht es ja auch Nathan Aspinall. Quasi, wenn er beim Dart einläuft, dass er dann quasi so auf der Bühne ist, dass dann die Leute weiter singen. Aber ja, müssen wir noch einmal zu Oscar gehen. Er muss quasi nochmal so 8 Takte vorher anfangen, damit du so ein bisschen quasi den Rhythmus und den Beat aufnehmen kannst und dann quasi pünktlich, wenn die Mucke ausgeht, weiter singen kannst, ja.
Ja. Aber gut, da werden wir dann dieses Wochenende mit verwöhnt. Unter anderem dann aber auch wieder mit überragendem Beachvolleyball. Pretscher Winter sind zwar nicht mehr dabei, aber auch die anderen Jungs können zocken. Das haben sie tatsächlich auch bewiesen.
Ja, wir können gerne einmal mit dem Herrenteilnehmerfeld anfangen, was natürlich also überstrahlt würde von Sven und Lukas. Und das soll jetzt nichts gegen die anderen Teams sein. Ich habe die Top 10 am Sonntagabend beziehungsweise Montagmorgen zusammengebastelt. Du hättest eine Top 10 nur aus deren Spielen machen können. Weil die haben ja sowohl sportlich abgeliefert, aber auch nochmal, die bringen dir mittlerweile ein Highlight-Niveau mit. Also, dass du einfach weißt, ey, wenn du dir ein Spiel von den beiden anguckst, du wirst auf jeden Fall was sehen, was du extrem cool findest. Und das nicht nur einmal, sondern so 3, 4, 5 Mal. Deswegen, ich fand schon extrem geil, dass sie vorbeigeguckt haben. Sie gewinnen das Turnier auch am Ende deutlich. Das geilste Spiel, finde ich, war gar nicht das Finale und jetzt nicht irgendwie, weil ich es nicht kommentiert habe, sondern ich fand das Matchup gegen Mommel Lorenz und Erik Staddy, fand ich episch. Das war also auch vor allem in der Ausgangssituation, weil ich habe ja quasi mit Dirk eine Wette abgeschlossen. Also ich hätte einen Fuffi bekommen, wenn Momme und Erik das gewinnen. So musste ich jetzt Dirk per PayPal ein 2-Euro-Stück abdrücken. Deswegen, das war so von den ganzen Nebenstorylines fast so ein bisschen mein Highlight des Wochenendes.
Aber 25er-Quote finde ich aber auch fair, tatsächlich. Gut, ne? Ja, also das ist, kommt aber auch hin. Keine Ahnung, was das in prozentualer Wahrscheinlichkeit umgerechnet hat. Kannst ja nicht so umrechnen, dass sie dann eine 1-25 Chance haben, also 4%, so funktioniert das ja nicht. Aber ja, also auf jeden Fall Momo und Erik richtig gut zusammen gespielt. Und das müsste ja Samstagnachmittag gewesen sein, das Spiel, oder Vormittag irgendwann dann so Richtung 14 zwischen Uhr. 12 und 14 Uhr. Ja, okay. Weil da ging es dann ja für Sven und Lukas weiter ins Halbfinale und Momme und Erik durften dann in den Loserbaum rein. Ja, aber das war stimmungstechnisch auf jeden Fall dann auch schon mal ein erstes Highlight, weil die Sätze ja auch unfassbar knapp waren. Also ich habe nicht mehr auf dem Schirm, wie es genau ausgegangen ist, aber da habe ich auf jeden Fall noch im Kopf, dass das Publikum da heftigst ausgerastet ist, ey, und auch Momme überragend gut gespielt hat.
Nö, Momme ist also auf jeden Fall das haben wir auch im Streamchat mal wieder angesprochen, das kann so ein bisschen das Breakout-Jahr von Momme Lorenz werden, weil er zum ersten Mal natürlich auch einen älteren und erfahrenen Partner über eine gesamte Saison an seiner Seite hat. Und das ist eine Riesenchance, weil es ist genau das eingetreten, was wir gesagt haben. Erik Staddy ist obviously nicht schlechter geworden jetzt über diesen Sommer. Und Momme hat das richtig gut gemacht. Also hatte Passagen, wo du im Block mal kurz dachtest, okay, vielleicht steht da wirklich jetzt wieder Yannick an der Seite von Erik. Weil er da wirklich, also gerade im ersten Spiel, was er mit Milan Sievers gemacht hat. Und ey, herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Aber dann ist es auch undankbar, das erste Spiel direkt gegen Momme zu spielen, der ihm da wirklich also 3, 4, 5 Mal das Leben richtig schwer gemacht hat. Aber auf der anderen Seite hast du auch gesehen, dass, also ohne ihn jetzt da in den Himmel loben zu wollen, weil er dann eben im Spiel auch gegen die Harmsies eine Phase hat, wo einfach gar nichts mehr zusammenläuft. Und dann verlieren sie das Spiel eben auch, weil Momme sein Setout nicht mehr auf den Boden bringt. Aber mein Gott, das war Tourstop Nummer 1. Ich lege mich fest, die werden auf jeden Fall Finale spielen in diesem Jahr. Die werden auch eine gute Chance haben, glaube ich mal. Ja, vielleicht, also, die werden auf jeden Fall eine Chance haben, vielleicht auch mal einen Stop zu gewinnen. Und,
war ja mein Hot-Take im Magazin, dass sie diesen Sommer einen Tourstop gewinnen.
Ich finde den aber gar nicht so heiß, weil ich gucke jetzt gerade aufs nächste, aufs nächste Woche Teilnehmerfeld, wo jetzt so der ganz große Name eben fehlt und dann sind auch Paul und Bennett nicht da. Und jetzt nichts gegen Philipp Huster, Louis Wüst und Robin Sova und Max Just, die ich also qualitativ da schon irgendwie in dieselbe Riege einordnen will, aber für die ist es auch noch sehr, sehr früh in der Saison. Deswegen, ich kann mir sogar vorstellen, dass das am nächsten Wochenende weit gehen kann für Erik und Momme.
Sie sind ja auch an 2 gesetzt, ne? Also da musst du ja schon einiges machen, um da dann tatsächlich auch deine Setzliste zu bestätigen. Da muss dann halt Finale sein. Aber auf Robin und Max bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, wie die sich dann zusammentun, weil es ist ja quasi ja das Gegenstück, was Lukas und Svenny dann jetzt über den Winter trainiert haben. So, da hast du zwei Defense-Spieler, die dann irgendwie sich im Block versuchen müssen. Und jetzt hast du zwei Blocker, wo einer dann sich in die Defense umwandeln muss. Und da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber wenn die Transition klappt, dann kann das richtig, richtig gut werden. Und da muss man sehen, wie was Robin da dann auch mitnimmt, weil er ja auch aus dem nominell deutlich besseren Team gekommen ist. So ehrlich muss man da ja auch einfach sein. Ob er Max da anlernen kann und was Max dann von ihm mitnehmen kann und wie wer welche Rolle annimmt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber das wird eine der Storylines sein, die wir dieses Wochenende verfolgen.
Ja, gut, was war noch im Herrenteilnehmerfeld? Also genau, Milan ist zurück. Der hat für mich einen guten Eindruck gemacht. Natürlich ist auch ein tougher Draw gewesen, aber ich glaube auch, dass die jetzt direkt beim zweiten Wochenende besser sein werden. Paul und Bennett, gutes Match. Also die Spiele, die sie gewinnen mussten, und das waren leider nicht so viele, weil sie ja auch ein bisschen Glück hatten durch die Verletzung von Jonas und Benny. Auch alles Gute da nochmal an der Stelle an Benny, ja, dass das hoffentlich schnell wieder klappt für den Sommer. Deswegen, die mussten nicht so viel spielen. Die Spiele, die sie gespielt haben und gewinnen müssen, die haben sie gewonnen. Und das Finale, mein Gott, da sind sie dann aktuell einfach noch ein Ticken schlechter. Und dann vergesse ich, glaube ich, jetzt keine große Storyline im Herrenteilnehmerfeld. Geil natürlich, dass die beiden aus der Quali, also Joni und Nates und die Hamsis, direkt ins Halbfinale gehen. Das tut denen punktetechnisch sehr gut. Aber auch geil einfach, also gerade Joni und Nates, die Art und Weise, wie die Spiele gewinnen, weil du eigentlich dann auch, also gerade das Halbfinale gegen also Sven und Lukas, wo du eigentlich denkst, die haben keine Chance und sie gewinnen trotzdem an diesen Satz. Das ist also...
Ja.
So in back in the older days nochmal echt am Leistungsminimum nochmal kratzen. Das hat echt Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Deswegen, nö, ich fand's auf der Herrenseite ein geiler Tourauftakt.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, wenn du halt so ein Halbfinale gegen Pretschner-Witter spielst, dann muss alles zusammenkommen, damit du das irgendwie gewinnst. Und die Sätze, die Pretschner-Witter dann geholt haben, die waren auch nicht knapp. Also da war es dann auch zu 11 und im Tiebreak dann zu 8. So war jetzt nicht so, dass sie sich groß angeschickt haben, da den Satz zu verlieren. Aber trotzdem musst du dann halt erstmal, nachdem du im ersten Satz zu 11 poliert wirst, den zweiten dann tatsächlich auch noch in die Verlängerung ziehen. So war dann ja auch ein 24-22 after all. Und hab ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass Joni und Netzer überhaupt mithalten können, geschweige denn einen Satz holen. Aber da darf man dann den Hut vorziehen, weil das haben die richtig, richtig gut gemacht. Ja, und haben sie es natürlich auch nennenswert. Sagis hast du abgearbeitet, Bennett und Paul. Nö, ich glaube, dann haben wir es im Herren-Teilnehmerfeld und können uns dann mal einmal die Frauen begutachten und da auf jeden Fall den Hut ziehen vor einer MVP-Performance von Nele Barber.
Ja, die sich, glaube ich, im Endeffekt ärgern wird. Und also, natürlich, es ist ein unfassbares Turnier. Ich glaube, wenn Nele Barber nochmal im Finale 2-3 Prozentpunkte besser ist, dann gewinnen sie das Turnier. Weil auch das war eine Riesenmöglichkeit im Nachhinein. Weil, also, dass Anna Behl und Sarah Schulz dieses Turnier gewinnen, und das werden sie beide auch selber wissen, ist ein bisschen schmeichelhaft, weil die waren weit davon entfernt, das zu spielen, was sie spielen können. Auf der anderen Seite ist es trotzdem Klatsch, dass du dann in der Lage bist, einfach das Turnier auch hinten raus so zu gewinnen. Aber für Melli, es war eigentlich alles vorbereitet. Aus der Quali, ey, ein Wahnsinnsturnier gespielt. Nele Barber, ich weiß immer noch nicht, wie dieser Aufschlag funktioniert, und ich frage sie das quasi nach jedem Spiel, dass sie mir nochmal ein, zwei Tutorial mitgeben kann. Die hat unfassbar gespielt, das ist vollkommen zu Recht MVP geworden. Ich liebe die Kombi aus Melli und Nele. Ich glaube, die werden uns sehr, sehr viel Spaß machen an diesem Turnier. Für mich war das aber eigentlich schon der Moment, wo du das Turnier hättest gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Es ist halt ein bisschen schade, ne? Nele schlägt das gesamte Turnier gut auf, und Dirk und ich hatten es dann auch im Kommentar. Irgendwann wird auch mal so der kleine Knackpunkt kommen, und dann schlägt Nele eben im Finale nicht mehr gut auf, oder nicht mehr gut, ist sogar noch zu schön formuliert. Sie schlägt bodenlos auf. Ich glaube, sie macht 11 Aufschlagfehler auf einen Ass, so diese Quote, die liest sich nicht gut. Und trotzdem ist es halt so spannend, ne? Weißt du, und trotzdem geht es halt am Ende 15-13 im dritten aus. Da kannst du es ja zusammenrechnen. Wenn Nele so ein bisschen näher an ihrem normalen Aufschlagniveau ist, und so musst du es ja mittlerweile nennen, weil es ist normal, dass die Dame 4-5 Asse kloppt, dann dreht sich das auch schnell wieder in eine andere Richtung. Aber so war es, glaube ich, auch im Damenteilnehmerfeld für beide echt ein geiler Auftakt.
Ja, 100%. Also ich muss halt sagen, ohne dass das jetzt fies klingen soll, war ich ein bisschen enttäuscht von der jüngeren Generation. dass sie es da halt wirklich gar nicht geschafft haben, irgendwie den etablierten Teams oder den etablierten Spielerinnen, wie dann halt zum Beispiel einer Melli Gernert oder einem Team Aulenbrock-Ferger, das Wasser zu reichen, die natürlich für sich alle richtig, richtig gut gespielt haben und Nele Barber natürlich auch einfach klatsch wiedergekommen ist. Aber also von Mary Sheeda und Melli Paul, genauso wie von Anna Grüne und Chinoa Christ, habe ich mir schon auch ein bisschen mehr versprochen, erhofft und erwartet. Aber ja, die gehen dann halt mit 1-2 raus und sind natürlich selbst auch ihre größten Kritikerinnen.
Ach, und ganz ehrlich, abwarten, Mann. Also, das ist auch, das ist in Anführungszeichen auch okay, dass so ein erstes Turnier dann mal baden geht. Und mich hat es 0,0 überrascht, dass Melli und Nele ein gutes Turnier spielen werden. Das habe ich ja auch schon vor der quasi im anderen Podcast bei Sidecourt-Kommentar erzählt, dass ich glaube, dass die eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Um ehrlich zu sein, da habe ich auch trotzdem Anna und Chinoa und Melli und Mary ins Halbfinale getippt. Aber mein Gott, also die haben ein gutes letztes Jahr gespielt. Gib Anna mal ein bisschen Zeit, die war quasi 2023 ganz raus. Die haben trotzdem schon Future in den Philippinen gewonnen.
Auf den Philippinen, ne?
Und Mary und Melli, die werden, bin ich mir auch wieder sehen. Ich gucke aufs Teilnehmerfeld und das ist eine ähnliche Storyline wie bei Momo und Erik. Ey, warum denn nicht jetzt plötzlich im zweiten Anlauf dann irgendwie ein Finale spielen? Ich sehe das nicht unrealistisch. Also deswegen.
Ja, nö, das stimmt. So, wäre ja auch was, dann jetzt Düsseldorf 2 nochmal wieder durchzuziehen. Klatsch Schwarz hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Die haben das richtig, richtig gut gemacht.
Aber auch das Tabea, hat mich nicht gewundert. Also, weil man Tabea ist einfach auch echt gut und Steffi Klatt macht die Partnerin dann auch, also gibt ihr einfach nochmal eine Sicherheit an die Seite. Und dass die dann quasi die Spiele gewinnen, die sie müssen, ja, aber natürlich dann auch diesen, also den Upset einfach fahren gegen Chinoa und Anna. Ist natürlich auch für die so punktetechnisch, ey, so ein genialer Start, weil du probierst natürlich dich immer aus diesem Quali-Sumpf da rauszukämpfen und da einfach direkt zu Beginn schon mal einen fünften mitnehmen, ist, glaube ich, aller Ehren wert.
Ja, 100%. Und deswegen schauen wir mal, wie sich die Saison entwickelt, aber das war schon richtig, richtig gut. Und wenn wir hier mit MVP-Performances reingestartet sind, dann dürfen wir auch einem anderen MVP gratulieren. Es ist natürlich Nikola Jokic geworden.
Ja, wobei ich fand, also hast du die Reaktion von ihm gesehen? Ich fand ihn schon wieder.
Ja, ich habe den Clip gesehen, aber er ist nicht so richtig aus der Haut gefahren, oder was war das?
Nee, einfach so gar nicht aus der Haut gefahren. Das ist wie so, ja gut, hier, Nikola Jokic hat gewonnen, GG, herzlichen Glückwunsch und dann machen wir jetzt wieder weiter. Ich fand's, also für mich ist es schon auch die richtige Wahl. Ich finde, gerade die NBA macht viel richtig. Ich finde diese MVP-Verkündung, die ist für mich so richtig nicht stimmig, weil sie muss, also eigentlich musst du den MVP direkt nach der Regular Season für mich verkünden. In dieser kurzen Pause zwischen Playoffs und Regular Season und dann mach wegen mir, also du musst da jetzt keine riesen Fets draus machen. Mir ist schon klar, dass Nikola Jokic in dieser kurzen Pause jetzt nicht irgendwo nach, keine Ahnung, New York oder Las Vegas fliegen möchte, um da seinen dritten MVP anzunehmen. Aber zieh's ein bisschen cooler auf und nicht so, dass der das dann irgendwie im Kreise der Mannschaft kurz vor seinem Game dann irgendwie über ein TV mitbekommt. Das finde ich ein bisschen schade.
Und vor allem halt auch bei so einem absoluten Random Game, ne? Also bei so einem Spiel 4 in einem Conference Semifinal.
Dann. Ja, es passt
also
einfach nicht. Es passt nicht in die Zeitline rein.
Das finde ich auf jeden Fall auch, aber natürlich trotzdem der Performance wird das gerecht, dass er am Ende hier als MVP dann auch wieder steht und die Nuggets, die haben ja jetzt gerade auch Matchbälle, oder? Dann auch ins Conference Final anzuziehen.
Sie haben zurückgeschlagen, Mann, und sie lagen ja 0-2 hinten gegen Timberwolves, die quasi zweimal das Auswärtsgame geholt haben, haben jetzt aber in den letzten drei Spielen quasi alles gewonnen, führen jetzt mit 3-2 in der Serie und werden dann werden dann wahrscheinlich eine Runde weitergehen, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wer da als Gegner kommt, also weil die Mavs, also ich werde nicht schlau aus denen, ich verstehe es nicht, die gewinnen die Spiele, die sie eigentlich verlieren sollten und verlieren jetzt aber das Spiel, was sie meiner Meinung nach eigentlich gewinnen müssten, keine Ahnung, also auch die Serie ist jetzt quasi ausgeglichen bei 2-2, aktuell würde ich dann eher wieder in Richtung Thunder gehen, weil die dann auch irgendwie schon, also einen geilen Eindruck machen und das ist dann glaube ich auch das Team, was ich gerade am ehesten gerne gucke. Weil die einfach so, ey, die spielen geilen Basketball, Shea ist wirklich, also eigentlich auch auf MVP-Niveau, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das, was im Westen abgeht. Aber selbst da, Mann, ich würde am Ende nicht gegen die Nuggets tippen. Egal, wer da in einem möglichen Conference-Final kommt.
das siehst du ja alleine daran, wie sie halt aufdrehen können, wenn's gefragt ist. Ne? Legst dann 0-2 hinten und dann lässt du einfach gar nichts mehr anbrennen. Die nächsten Dinger waren ja auch dann allesamt echt deutlich. Also ja. Gewinn 117-90, Gewinn, da hatten sie das Ding dann noch verloren, aber ja, setzen da einfach den Ton, 112-97 haben sie dann da auch jetzt gestern Nacht geholt. So, die haben schon auch Bock, hier eine Runde weiterzuziehen. Und werden das natürlich auch tun. Also wenn die Timberwolves das ziehen wollen, dann dürfen sie sich nicht 3 in Serie fressen. Das ist ja auch, da erzähle ich nichts Neues. Aber dann müssten sie es halt wahrscheinlich in einem Game 7 richten. Aber die Frage ist halt auch, gewinnst du ein Game 7 gegen diese Nuggets? Vermutlich eher nicht.
Nö, wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem ist das, glaube ich, wieder für die Timberwolves. Ich glaube, wenige hätten damit gerechnet, dass die wirklich so viel Gegenwehr leisten können. Und deswegen mal gucken. Vielleicht kommen sie doch nochmal zurück. Blick in Osten ist... Ich weiß nicht, vielleicht, also ich möchte jetzt diese Playoffs nicht kleinreden, weil am Ende sind es immer noch NBA-Playoffs. Sie kriegen mich dieses Jahr aber nicht so heftig, wie sie mich letztes Jahr bekommen haben. Wobei letztes Jahr war auch einfach geil, die Storyline mit Steph, die Storyline gerade auch mit LeBron, das fehlt dir so ein bisschen. Die Celtics, ja, also die Celtics sind das beste Team, spielen aber trotzdem irgendwie komischen Basketball, mühen sich da gegen die Cavs irgendwie durch, werden ins Finale gehen und werden dann auch Favorit gegen die Pacers oder gegen die Knicks sein. Da bin ich gespannt, weil bei den Knicks ist es so, ey, Jalen Brunson, ich ziehe alle Hüte vor dem, die ich habe, aber es ist leider auch so ein bisschen eindimensional und ich glaube, dass man das, wenn man gute Defense spielt, dass man das schon auch irgendwie verteidigt bekommt, weil, also wirklich, um jetzt mal für den Laien darzustellen, die New Yorker Offense ist, wir geben Jalen Brunson den Ball und der macht dann einfach mal. Und deswegen, der legt auch Nacht für Nacht 40 Punkte auf. Das ist crazy. Das ist ein crazy Stat. Aber ich glaube halt, dass das irgendwann zu eindimensional wird. Ich glaube halt, dass du das dann irgendwann auf höchster Ebene verteidigt bekommst. Und deswegen, keine Ahnung. Deswegen, ich sage ja, mir fehlt irgendwie so diese ganz, ganz große Brisanz in den diesjährigen Playoffs, was ein bisschen schade ist.
Ey, schade alle Male, aber wer weiß, vielleicht dann, ja, wenn es irgendwie Richtung Conference Finals geht oder dann halt auch die Finalserie, da wirst du dich ja wieder für begeistern können. Da habe ich keine Zweifel, dass wir da dann wieder einen Martin erleben, der sich dann auch für Basketball, der da dann wieder brennen darf.
Wobei aktuell ist ja, wie gesagt, eh schwer, dadurch, dass wir jetzt wieder in diesem GBT-Rhythmus drin sind, ist...
Oh... Ja, man muss sich schon auch irgendwie dann dazu zwingen, von anderen Sachen was mitzubekommen, ne? Also
Ich bekomme gerade eine Sache mit und mit der habe ich nicht gerechnet. Rate mal, wer als dritter Torwart wahrscheinlich dabei ist.
Bernd Leno?
Nee.
Ralf Fährmann? Nein. Dann aber nicht Trapp?
Nee.
Dann Olli Baumann?
Nee.
Hä? Ich gebe mir die Option aus.
Ja, wer spielt denn eine überragende Saison?
Gregor Kobel. Nein. Hier Nübel.
Ja.
Echt?
Ja, weil Leno anscheinend abgesagt hat.
Warum hat Leno denn abgesagt?
Keine Ahnung, das ist gerade meine Twitter-Push-Nachricht, die ich bekommen habe.
Ah, okay, aber das ist jetzt nicht, das ist nicht DFB.
Nee, also es ist nicht offiziell, aber, also der Kicker schreibt es auf jeden Fall auch. Und der ist ja eigentlich eine vertrauenswürdige Quelle. Finde ich geil, Mann. Finde ich wirklich geil. Ich weiß, okay, es ist dritter Torwart, ist jetzt nicht so wichtig. Aber ja. Mann, Nübel spielt eine unfassbare Saison.
Der hat's verdient. Ja, also, safe. Der hat's auf jeden Fall verdient, dass er nach dieser Saison dann auch mitkommt. Und entsprechend, kann man da vor den Hut ziehen. Und das ist dann eine gute Entscheidung. So, nehmt das, ihr Leistungsprinzip, Hater.
Guck mal, jetzt haben wir einfach zwei verkündet. Wir haben jetzt hier Marc-André Ter Stegen verkündet. Und hier, welcome, Alex Nübel. Sources say, here we go. Alex Nübel vor CM 2024.
Some Bakery in Western Germany just confirmed hier in Lower Gelsenkirchen, dass Andi Nübel dann auch mitfährt zur WM.
Wer kennt ihn nicht? Andi Nübel, der Gute.
Ja, der auch mitfährt zur WM. Da, aber ist gut.
Gut.
So, entsprechend würde ich sagen, wir hab's vor da eigentlich, oder?
Ja.
Ich glaube, da haben wir den größten Bums auch abgearbeitet. Ich bin müde.
Oh, müde. Heute
nochmal aufs Ohr.
Müde.
Naja. Aber genau, muss noch Energie sammeln vorm Wochenende. Da kriegen wir schon alles hin. Entsprechend, Martin, ich wünsche dir was und euch da draußen auch. Wir sehen uns auf der Tour.
Machen wir so. Tschüss.